Du, Charlotte,
Ja.
wie steht's eigentlich gerade um deinen Gerechtigkeitssinn?
Ja. Der fühlt sich aktuell ein bisschen ungerecht behandelt, könnte ich sagen. Angesichts des Weltgeschehens, sprich dem Wahlausgang in den USA, ist er gerade ein bisschen pissig, könnte man sagen.
Richtig am Ausrasten. Also meiner
Oder auch
zumindest.
so.
Das ist bei mir
Ja.
so krass, dass das halt so, dass ich, ich weiß schon immer, dass ich einen sehr übersteigerten, also wirklich übersteigerten Gerechtigkeitssinn habe, weil ich dann auch oft richtig, richtig, richtig sauer werde, jetzt in dem Beispiel zum Beispiel auf alle Leute, die Trump gewählt haben, aus welchen Gründen auch
Ja.
immer. Und ich
Ja.
werde dann auch so, und das klingt scheiße, und ich glaube eh, dass ich mich in dieser Folge ein bisschen unbeliebt machen werde, aber ich werde so richtig hasserfüllt und bin so richtig so, wie kann man denn so dumm sein? Und bin halt so richtig
Ja.
angepisst. Und ich merke das immer dann, wenn so große, ich sag mal, weltpolitische oder so Ungerechtigkeiten passieren wie öffentliches Mobbing. Also alles, was irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet und wo sich viele Leute drüber aufregen, da merke ich immer am allerstärksten, dass mich das irgendwie mehr mitnimmt als andere. Hast du das auch?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt mal so insgesamt alle Ereignisse nimmt, dann gibt es bei mir eigentlich nur, es lässt mich viel kälter, als es mich lassen sollte. Und das interessiert mich irgendwie nicht annähernd so doll, wie es andere Leute interessiert. Oder es berührt mich exorbitant. Und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht los davon. Und ich bin sehr viel mehr davon tangiert als andere. Also ich kenne irgendwie nur so die Extreme. Ich bin entweder sehr emotional uninvolviert oder es beschäftigt mich pausenlos und ich komme gar nicht davon los und kann nicht fassen, dass das passiert und habe das Gefühl, das darf nicht sein und ich muss was tun und wie kann man nur und ich hasse die eigentlich alle. Das mit dem Hass erfüllt sein kann ich sehr gut nachvollziehen, insbesondere weil sich auch eine sehr gute Reflexionsfläche des Hasses für mich geboten hat, als ich Reels gepostet habe zu diesem Thema, in der Naivität, wie ich jedes Mal naiv bin, wo ich dachte, ist doch klar, dass alle Trump zum Kotzen finden. Also kann ich ja locker ein Reel darüber machen und wir können uns alle zusammen aufregen und unsere Gefühle teilen. Und es widerliche Kommentare hagelte. Erstaunlicherweise bei schon wenig Reichweite waren die Maskulinisten ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast ja auch ein Reel gepostet, ob die bei dir auch so aktiv waren. Und bei TikTok war es noch schlimmer. Also da wurde ich ihn halt auch sehr persönlich angegangen und als hässlich bezeichnet. Und man würde ja
Klar.
schon an meinem Aussehen alles ablesen können und an meinem Pony. Was ich interessant fand, weil ich dachte, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Mikropony hätte, würde man vielleicht eher sehen, dass ich links bin, aber ich habe meine Frisur an und für sich gar nicht als so links empfunden. Aber lirum larum, was ich sagen wollte, diese Menschen, die dann so eine Ekelhaftigkeit in die Kommentare einem rotzen und offensichtlich als deutsche Trump-Fans sind, was ich schon so skurril finde, die sind dann für mich nochmal ein besonderes Objekt des Hasses.
Also ich habe gestern um die 50 Leute blockiert, weil es teilweise auch Leute waren, die mir gefolgt sind. Warum auch immer.
Das fand ich auch ganz schlimm. Wenn du sorry, dass ich dich gerade
Alles
unterbreche,
gut.
aber aufs Profil zu klicken, in der natürlichen Vorstellung, dass die einem nicht folgen, sondern da einfach nur eine Deutschlandflagge im Profil zu sehen ist, und dann zu sehen, dass die einem folgen und sagen, ja, aber so schwarz und weiß kannst du das ja nicht sehen, da war ich entsetzt. Das fand ich schlimm. Da dachte ich mir so, okay, was haben die eigentlich auf meinem Profil verloren?
Ja, ich habe mich dann halt gefragt, also ich habe gestern auch, ich habe gestern mal geguckt, gestern Abend in meine Statistik, ich habe gestern auch wahnsinnig viele Follower verloren.
Ja, ich auch.
Und habe dann so, kurz habe ich gedacht, so, und dann dachte ich, na gut, die können sich halt auch alle verpissen. Also ich glaube, ich bin halt auf meinem Profil, vielleicht im Gegensatz zu dir auch, ich bin ja sehr unpolitisch. Also ich versuche mich sehr unpolitisch da auch zu zeigen, weil ich das auch irgendwie für meinen Account nicht so passend finde, super viel politische Inhalte irgendwie zu teilen oder so. Und auch für die Art und Weise, wie ich mit bestimmten Themen umgehe, ne, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wo ich manchmal dann so denke, manchmal ist es dann doch ganz gut zum Aussortieren, doch mal
Ja.
eine kleine politische Mini-Message zu teilen und zu sagen, ich finde Donald Trump scheiße. Und das ist dann offensichtlich für manche Leute ein Grund zu entfolgen. Und das ist dann schön.
Ja, ich finde es einfach also das eine ist, dass diese Menschen mir offensichtlich folgen, was ich völlig skurril finde. Also ich kann es mir nur so erklären, dass die vielleicht mal einen Post über Neurodivergenz gesehen haben und den Rest nicht gesehen haben, weil irgendwie kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man mir folgt mit den ganzen Texten, die ich geschrieben habe, also meine politische ich schreie ja meine politische Ausrichtung, teilweise sehr polemisch in die Welt. Es ist ja eindeutig, wo ich stehe. Und dass Leute mir dann folgen, die Trump gut finden, das will nicht so richtig in meinen Kopf rein. Wäre ähnlich, wie wenn jemand mir folgt und die AfD wählt, wo ich denke so, hä, was willst du eigentlich von mir? So, was glaubst du, was bei mir zu holen ist?
Ja. Yeah.
Aber insgesamt einfach, ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt, aber ich habe irgendwie dieses typische Bubble-Gefühl immer, dass ich immer denke, es ist doch klar, dass wir ihn alle schrecklich finden. Und ich bin zumindest davon ausgegangen, gut, es ist halt die USA, die sind halt teilweise, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne extrem despektierlich zu klingen, aber Populismus ist bei denen halt nochmal anders als bei uns. Man erwartet das irgendwie eher. Religion ist nochmal anders in den USA. Konservativ sein, sexistisch sein ist nochmal anders in den USA. Und ich bin davon ausgegangen, in Deutschland kann doch niemand diesen Typen gut finden. Selbst wenn man recht radikal ist, muss man doch sehen, dass er offensichtlich keine Ahnung hat, dass er offensichtlich, ich hab in meinem Reel gesagt, dass er einen niedrigen IQ hat, das wurde mir übrigens auch negativ angekreidet von Leuten, die gesagt haben, dass das ableistisch ist, was ich auch nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite finde ich es legitim zu kritisieren, dass jemand, der das höchste politische Amt der Welt haben will, einen gewissen Intellekt braucht, nun mal.
Vor allem ist es ja in dieser Wahl so extrem aufgefallen, weil er eben eine Gegnerin hatte, die intellektuell ihm haushoch überlegen war. Man kann jetzt von Kamala Harris halten, was man will. Und ne, das ist jetzt irgendwie was, wo wir auch beide sagen, gewählt hätten wir die jetzt auch nicht. Aber im Vergleich zu der anderen Wahl, der anderen Person, die zur Wahl stand, gab es da ja gar keine Diskussionsgrundlage irgendwie, was den Intellekt angeht und die Art und Weise, überhaupt ein Verständnis zu haben für Interviewfragen, überhaupt ein Verständnis zu haben für Probleme im eigenen Land, überhaupt ein Verständnis zu haben von, was könnte jetzt gerade interessant sein, hier auf einer Bühne zu erzählen und dann von Haien und Batterien zu faseln und sich und alle so, wuh, yeah. Hä?
Ja, also, I don't get it. Ist, ich glaube, was mir mental immer wieder das Genick bricht, ist, dass ich eigentlich davon ausgehe, wer die besseren Argumente hat, wer intelligenter ist, wer die richtige Lösung hat, wer in der Lage dazu ist, eine andere Person rhetorisch zu besiegen. Die Person muss doch gewinnen. Und dass das nicht passiert, dass das wie in dieser Analogie mit der Taube, mit der man Schach spielt, die aufs Brett kackt und alle Schachfiguren umwirft, dass das die Realität ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die mich mit am fertigsten macht, dass ich, dass das mein tiefer innerer Glaube an Logik und Moral so erschüttert wird, immer und immer wieder. Das macht ganz viel mit mir.
Ja, das empfinde ich auch so. Hast du dich im Vorfeld mit der US-Wahl damit vorher auch schon beschäftigt? Oder? Ich hatte nämlich ich hatte auch so einen krassen Hype da drauf, weil ich halt auch Bock hatte. Ich hatte irgendwie Bock drauf, die USA zu sehen, wie sie von einer Frau regiert wird, die versteht, worauf es so ein bisschen zumindest ankommt, größtenteils. Und ich dachte mir, krass, das wird eine krasse Zeit. Das klingt jetzt schon wieder so die Lulu, ne? Weil ich habe das gestern auch allen gesagt irgendwie. Ich war so dermaßen überzeugt davon, dass Trump diese Wahl nicht gewinnen wird, dass ich wirklich vom Glauben abgefallen bin. Also es haben viele Leute mir gestern gesagt, so, naja, das konnte man ja schon so ein bisschen ahnen und so. Und ich war so, nein, ich war völlig überrascht davon, weil ich aber auch, keine Ahnung, weißt du, dann klickt man bei TikTok einmal ein Pro-Demokraten-Video an und liked das und dann kriegt man das nächste ausgespielt und irgendwann ist man da ja auch in so einer Bubble, wo man halt denkt, ja, wieso, jeder wählt die doch. Also jeder.
Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt den US-Wahlkampf nicht in klassischen Medien verfolgt, sondern eigentlich nur auf TikTok. Es klingt immer so doof, aber ich muss halt sagen, dass das halt da richtig Spaß gemacht hat. Wenn ich einen Artikel auf Spiegel Online über Kamala Harris lese, dann macht mir das nicht so einen Spaß. Wenn ich aber auf TikTok Analysen mir angucke oder Leute mir was irgendwie interessant erklären oder wenn ich da einen Wahlwerbespot von Kamala Harris sehe, dann macht das halt richtig Bock, dann fiebert man richtig mit und dann ist man richtig mitgerissen und das ist dann irgendwie richtig Infotainment. Und das hat, mir hat das richtig Spaß gemacht, das zu verfolgen, aber vor allem auch, weil ich wie du so überzeugt davon war, dass sie natürlich gewinnt und ich weiß nicht, ob ich vielleicht bei TikTok auch zu krass in der Bubble drin bin, aber es schien ja auch immer so, als ob die Prognosen in ihre Richtung deuten würden. Als ob sie irgendwie dafür gesorgt hätte, dass super viele schwarze WählerInnen sich da nochmal registriert haben zum Wählen. Als ob super viele Frauen sich dafür entschieden hätten, sie zu wählen. Das wirkte alles so von Zahlen untermauert. Und ich weiß nicht genau, ob ich da vielleicht auch, jetzt doof gesagt, reingefallen bin. Und mein Algorithmus mir gezeigt hat, was ich sehen möchte, oder ob die Wahl tatsächlich anders ausgegangen ist, als Prognosen es hervorgesagt haben, weil ich, wie gesagt, mich halt nicht bei tagesschau.de informiert habe.
Wobei man auch, glaube ich, sagen muss, dass wenn ich mir so alte Artikel angucke in den normalen Medien, in den klassischen Medien, dass ich schon das Gefühl hatte, dass auch vielleicht in Deutschland und generell Europa ein etwas besseres Bild gezeichnet wurde, als es in Wahrheit ist. Und das Ding war, ich bin definitiv reingefallen. Und zwar auf so eine anekdotische Evidenz, dass ich Videos von Leuten ausgespielt bekommen habe, die halt zum Wählen gegangen sind und gesagt haben, boah, da standen super viele Frauen. Boah, da waren super viele, da, wir haben uns da alle gegenseitig so, so angeguckt und wir wussten genau, so wir sind hier genau heute, die erste weibliche Präsidentin in Amerika zu wählen und so. Und das hat halt was mit mir gemacht, weil ich halt dachte, naja, wenn die das sagt und die das sagt und der das sagt und die das sagt, ja, also dann wird es ja überall so sein. Ist ja mega krass, dass dann so Leute in so super republikanischen Bundesstaaten dann irgendwie, ja, ich bin in Texas und trotzdem waren hier super viele Leute heute wählen und so.
Ja, mir wurden genau die gleichen Videos angezeigt. Leute, die gesagt haben, ja, also eigentlich bin ich ja Republikanerin, aber ich kann es einfach nicht, Trump zu wählen. Deswegen wähle ich jetzt zum ersten Mal irgendwie die Demokraten. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch gemeint mit Bubble, weil ich bin ja immer so ein bisschen eine Verteidigerin von Bubbles, weil ich denke so, ich muss nicht in die Diskussion mit Rechtsradikalen gehen, ich muss nicht in die Diskussion mit Maskulinisten gehen, ich muss nicht meinen menschlichen und moralischen Standpunkt vor Leuten verteidigen, die offensichtlich ganz andere Grundsätze im Leben haben. Aber offensichtlich führt es auch dazu, dass man nicht ganz richtig informiert ist. Und das hat sehr doll wehgetan gestern.
Ja, also ich war auch nicht darauf vorbereitet, wie sehr mich das, ich muss fast sagen, kränken würde, dass das passiert. Weil ich habe, ich wollte eigentlich die ganze Nacht wach bleiben, aber dann dachte ich, ach, die Prognosen und so, das wird alles. Ich wach morgen früh auf und dann gucke ich aufs Handy und dann gibt es schon die ersten geilen Ergebnisse und so. Und ich war irgendwie um 5 Uhr morgens wach, habe auf mein Handy geguckt und mir ist wirklich die, weiß ich nicht, mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte so, das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich, aber ja, ja, haben ja alle von gesprochen, dass es erst immer sehr schlecht aussieht für die Demokraten. Und dann shiftet das und dann bababam. Und ich war aber irgendwie schon so, okay. Und ich konnte gestern nichts mehr machen. Ich hatte dann irgendwie bis um 12 Uhr mittags oder so den Livestream laufen. Und dann, also von irgendwie von NBC oder so, wo man, finde ich, sehr deutlich gemerkt hat, in welcher Bubble man eigentlich war, weil bei NBC, ich will es nicht, also ich finde jetzt amerikanische Nachrichten sind da auch nicht besonders gute Medien meistens. Aber wie man einfach gemerkt hat, was da irgendwie für Themen einfach vorher noch im Raum standen, von denen ich gar nicht viel mitbekommen habe, weil ich halt einfach nur mich relativ einseitig, glaube ich, informiert hatte. Was aber nichts zum Beispiel, dass Kamala Harris super viele Latino-Männer verloren hat, indem sie halt hauptsächlich unterdrückte Frauen angesprochen hat und natürlich den Latino-Männern somit klargemacht hat, hey, ihr könnt demnächst, wenn ich Präsidentin bin, nicht mehr eure Frauen unterdrücken. Und deswegen war die Wahlbeteiligung für die Demokraten bei den Latino-Männern ultra schlecht zum Beispiel. Und das war irgendwie was, das war mir halt nicht so super klar, weil ich halt irgendwie dachte, das muss doch jeder verstehen, warum das wichtig ist, darüber zu sprechen. Ja. Aber genau solche Sachen habe ich dann halt gestern auf NBC erfahren. Und ich war so fertig irgendwie den ganzen Tag, dass ich so dachte, ich weiß nicht, ich weiß irgendwie nicht weiter. Ich weiß irgendwie, und das Ding ist, es betrifft mich ja jetzt so in meinem jetzigen alltäglichen Leben jetzt gerade überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe große Angst davor, was passieren wird. Ja. Habe ich aber generell politisch. Aber jetzt gerade gestern oder auch generell, ich konnte ja nicht mal, also wir konnten ja nicht mal wählen oder so, das heißt, wir konnten das ja nicht mal ändern oder so. Ja. Aber ich war so niedergeschlagen und dann kam ja gestern Abend noch die Nachricht, dass sich in Deutschland die Koalition auflösen wird. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, also jetzt geht die Welt unter. Und dann bin ich aber auch sofort so, okay. Und was dann halt so krass ist, das ist mir gestern krass aufgefallen und dann halt vor allem als dann jetzt über Neuwahlen in Deutschland gesprochen wurde und ich halt dann auch schon dachte, ich habe sehr doll den Hang dazu, mich zu radikalisieren, also links zu radikalisieren. Mhm. Und das ist immer so eine, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grat bei mir. Und ich merke, dass wenn zu viele Informationen auf mich einprasseln, die ich ungerecht finde, dann habe ich richtig Bock, mich zu radikalisieren. Und
was heißt das für dich genau?
Ich hatte ja schon mal so eine Phase 2015, wo ich in der Flüchtlingshilfe aktiv war und ich halt super viel Ungerechtigkeit mitbekommen habe und so. Was dann, fast forward, dazu geführt hat, dass ich bei der Antifa im Schwarzen Block auf Demos mitgelaufen bin und Steine geworfen habe. Wo ich im Nachhinein sage, auch nicht geil, aber ich merke einfach, dass ich diese Tendenz so krass in mir habe, weil ich das Gefühl habe, man muss doch was machen. Ja. Das ist, meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht der richtige Weg, Steine zu schmeißen. Aber es ist irgendwie dieses Ventil dafür. Es ist dieses, ihr sitzt alle nur zu Hause und ich bin wenigstens auf der Straße und begebe mich in totale Gefahr und so. Aber ich merke jetzt gerade wieder ganz, ganz extrem, wie das bei mir hochkommt und ich schon nach Gruppen suche, wo man jetzt irgendwie was machen kann und was man jetzt machen kann und so. Das ist schon richtig krass.
Ja. Also ich kann das in der Hinsicht nachvollziehen. Also bei mir ist das tatsächlich nicht, dass ich dahin tendiere, aber was ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann, ist dieses, das Gefühl haben, nicht zu wissen, wohin mit meinen Emotionen, was soll ich machen. Ich habe darüber gerade erst einen Text geschrieben, also vor ein paar Minuten erst, dass es mir nicht möglich ist, mich über diese Dinge zu informieren, ohne wahnsinnig viele Gefühle zu haben. Und dass ich auch, glaube ich, unter anderem durch diese krassen Gefühle und dadurch, dass ich denke, alle anderen müssen diese Gefühle auch haben und wir müssen alle überborden werden und wir müssen alle eigentlich, weiß ich nicht, ständig sagen, wie schlimm das ist und wie furchtbar das ist und wüten und wie Rumpelstilzchen durch die Wohnung rennen und uns gegenseitig zeigen, dass wir auf der richtigen Seite sind, dass ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht. Erstens, ich kann mich nicht einfach nur informieren und dann weiß ich irgendwie, was abgeht. Und zweitens, ich weiß gar nicht, was eine solide, gute Vorgehensweise wäre, um tatsächlich vielleicht was zu verändern oder was Gutes zu machen. Weißt du, ich weiß keine Lösungsstrategien. Ich weiß immer nur, wie man sich aufregt und wie man in einem 7-minütigen Monolog in der eigenen Wohnung sagt, wie furchtbar das ist und wie schrecklich das ist und was das alles für furchtbare Menschen sind und wie können die ganzen weißen Frauen in den USA eigentlich so hinterrücks trans- und schwarzen Frauen gegenüber sein und gleichzeitig so unfassbar wenig Selbsterhaltungstrieb haben. Und ich merke, dass bei mir immer so ein Redeschwall rauskommt und so ein Bedürfnis irgendwie, mir Luft zu machen. Und das ist aber gar nicht konstruktiv. Also ich bin überhaupt nicht konstruktiv in meiner Art und Weise, wie ich mit schlechten Nachrichten umgehen kann.
Ja, das ich auch nicht. Also das Einzige, was ich halt wirklich mache, ist bei mir ist es halt eher körperlich. Ich habe dann wirklich das Bedürfnis, mich zu bewegen. Also wenn ich werde halt super krass. Ich bin halt so wütend und was vor allem passiert ist, dass es mich hilflos macht. Und ja. Hilflosigkeit ist halt ein Gefühl, was ich ganz, ganz schlecht aushalten kann, was ich aber auch selten irgendwie habe, weil ich immer das Gefühl habe, bei allem bin ich so, ah ja, das wird schon. Oder also ne, ich bin ja irgendwie eine super optimistische Person, aber manchmal gibt es dann so Nachrichten, die in mich reinkriechen und die bei mir das Gefühl auslösen von, was machen wir denn jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn, wenn bei der nächsten Bundestagswahl die AfD gewählt wird? Was machen wir denn dann? Und ich immer denke, ich kann nichts machen. Und aus diesem ich kann nichts machen, kommen halt diese krassen diese Gewaltfantasien, sage ich jetzt mal, oder dieser Wunsch nach, ich muss euch jetzt zeigen, wie beschissen ich euch eigentlich finde. Und das der einzige Weg, wie ich das machen kann, weil ich das verbal, weil das ja auch nichts bringt. Also ne, entweder man redet mit den Leuten, die eh der eigenen Meinung sind. Das ist aber irgendwie total meiner Meinung nach verschwendete Zeit. Also nicht jetzt für sich, weil seine Emotionen verarbeitet man halt dadurch. Aber es bringt halt nichts für das Ziel, was man eigentlich verfolgen würde. Oder man versucht, mit Leuten zu reden, die nicht seiner Meinung sind, was mir schlecht gelingt, weil ich da einfach auch ein bisschen zu emotional wahrscheinlich für bin. Oder man weiß ich nicht. Und bei mir ist es dann halt dieser Druck nach vorne. Also dieses so, ich möchte dich angreifen. Ich war gestern, nachdem ich dann den Livestream ausgemacht habe, im Aldi. Und da waren viele Männer zum Beispiel.
Ja.
Und ich hatte mich so für den ganzen Vormittag da so reingesteigert, mich in meiner Weiblichkeit so unterdrückt zu fühlen, dass ich wirklich die Leute angeguckt habe und mir dachte, ich hasse dich. Und wenn du mir jetzt nicht aus den Augen gehst, dann passiert hier gleich mal was. Es würde niemals wirklich was passieren. Aber ich habe das Bedürfnis, Menschen anzugreifen.
Ich finde, insbesondere die Wut auf Männer ist wahnsinnig groß. Es ist einfach so, du sagst es selber, ne? Also es ist ein Angriff, es ist nicht ein Angriff auf Weiblichkeit, es ist ein Angriff auf Frauen und queere Personen jeder Art, auf Transfrauen, lesbische, schwule Personen. Es ist ein ganz krasser Angriff, aber man fühlt sich natürlich als Frau extrem angegriffen durch das Thema Abtreibung, durch das Thema AfD und was die für ein Frauenbild haben, was die eigentlich möchten. Es ist natürlich, es ist eine konkrete Bedrohung und diese Bedrohung, die führt bei mir auch dazu, dass ich einen Täter suchen möchte und der Täter sind für mich Männer. Mhm. Ich weiß, dass auch Frauen die wählen, warum auch immer, also keine Ahnung, was mit denen, falsch ist, dass sie der Meinung sind, ob die vielleicht denken, irgendwie sie kriegen dann irgendwelche besonderen Privilegien oder so. Spoiler, passiert eigentlich nie. Aber mein Hauptfokus richtet sich auf Männer und ich denke irgendwie immer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber also mir hilft es ein bisschen, Sündenbock zu haben. Also sie sind natürlich kein Sündenbock. Im Endeffekt ist es ja jetzt nicht falsch, Männer dafür verantwortlich zu machen. Offensichtlich sind es ja nicht andere Männer, sind es nicht alle Männer, not all men. Aber es sind halt eigentlich alles Männer, die diese ganzen schrecklichen Sachen verursachen, die halt gerade in der Welt passieren, die Frauen in Afghanistan unterdrücken, die Frauen in den USA unterdrücken, die Frauen in Deutschland unterdrücken wollen. Also wie kann man da nicht den Mann als Feind ausmachen, wenn man genau das sieht? Oder wenn man nach Frankreich guckt und sieht, was Gisèle Pelicot passiert ist. Also wie kann man da nicht diesen Hass auf Männer entwickeln? Und es tut mir wirklich leid für alle Männer, die hier gerade zuhören, aber
ich glaube, es ist auch super schwer zu erklären. Also ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, halt eben auch für die Männer, die hier zuhören, das zu erklären. Und ich hatte auch gestern das Bedürfnis, das meinem Freund zu erklären, den ich ja obviously nicht hasse, aber manchmal für sein Geschlecht ein bisschen hasse. Also irgendwie habe ich diese Situation im Supermarkt versucht, ihm zu erklären, dass ich mich so unsicher gefühlt habe, obwohl ja gar keine konkrete Bedrohung gerade mit dabei war. Und ich glaube, dass das so schwer ist, das zu verstehen, wenn man da noch nie selber in der Situation war. Und ich glaube, dass aber ganz, ganz viele Frauen, die hier gerade zuhören, sehr genau wissen, worüber wir sprechen, wenn wir von einem Hass auf Männer sprechen, der eigentlich auch wieder unfair ist und auch wieder diesen Gerechtigkeitssinn, also meinen zumindest, wo ich dann manchmal so denke, ist ja irgendwie auch Kacke. Also wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich halt auch kotzen, wenn jetzt irgendwie jemand sagen würde, ich hasse Männer, weil es sind halt alles Männer. Aber ich glaube, dass jede Frau das irgendwie nachvollziehen kann, weil man es einfach nicht weiß. Du weißt nie, wie sicher du in der Situation halt bist.
Ich habe einfach einen Hass auf unsere Unterdrücker.
Ja.
Und es sind halt leider nicht alle Männer, aber es sind alles Männer. Das ist das Problem. Ich hasse einfach die Personen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie uns Schaden tun. Mhm. Seit tausenden Jahren und immer noch.
Mhm.
Und das mit einer Rechtschaffenheit tun, die einfach so ekelhaft und widerlich ist. Ich glaube, dass mich auch dieser Zwiespalt teilweise richtig fertig macht, dieses auch sagen zu müssen, es sind nicht alle Männer, auch jetzt mal doof gesagt, mit einem Mann zusammen zu sein zu müssen und diesen Widerspruch aushalten zu müssen, jemanden zu lieben, der aber auch als man sozialisiert wurde, auch bestimmte Sachen vielleicht macht, die eine Tendenz haben, die jetzt nicht im Sinne von gewalttätig oder so, aber zum Beispiel auch blinde Flecken haben, auch bestimmte Sachen nicht wissen, auch bestimmte Ansprüche haben, bestimmte Glaubenssätze haben. Diesen Widerspruch auszuhalten, das finde ich manchmal so schmerzhaft und es wird halt umso schmerzhafter, wenn man sieht, was alles in der Welt passiert, was alles Frauen und queeren Menschen von Männern angetan wird.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass das jeder irgendwie verstehen kann, der sich mit dieser Thematik schon mal auseinandergesetzt hat, wo das herkommt. Wie ist das bei dir beim Thema Gerechtigkeit? Hast du das auch auf dich selbst bezogen? Also wenn dir wirklich jetzt nicht im großen politischen Sinne, sondern im kleinen, sag ich mal, dir jemand eine Ungerechtigkeit antut?
Ja, so stark wie sonst nirgendwo. Also mein Gerechtigkeitssinn ist bei mir als Person am allermeisten ausgeprägt.
Mhm.
Und da würde ich auch sagen, der ist, glaube ich, 10-mal so doll ausgeprägt wie bei anderen Leuten. Also ich kenne keine Person, die so oft sich ungerecht behandelt wird und wütend darüber ist wie ich. Und ich kann das natürlich, ich empfinde das jetzt nicht als irrational. Ich kann dir auch immer erklären, warum das so ist. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, Erfahrungen im Service und Minijobs und was weiß ich. Also wie oft ich da das Gefühl hatte, ich platze vor Wut, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und KollegInnen das irgendwie alles okay fanden.
Mhm.
Also diese Male kann ich gar nicht an einer Hand oder zwei oder drei abzählen.
Das Krasse bei mir ist, dass ich bei mir selber ein ganz schlechtes Radar habe für Ungerechtigkeit, die mir passiert. Aber für die ich liebe, bin ich eine absolute Löwin und finde das ganz, ganz schlimm auszuhalten.
Mhm.
Ich bin mal gekündigt worden, auch relativ ungerechtfertigt, aber das war dann irgendwie für mich auch okay und musste mein Arbeitshandy abgeben und hatte davor mit diesem Arbeitshandy mit einer Arbeitskollegin super böse Nachrichten ausgetauscht über diese Firma, in der ich gearbeitet habe. Und dann ist mir nachts im Bett irgendwie eingefallen, dass ich das mit der geschrieben habe und dass ich nicht wusste, also ich musste das Handy halt sofort abgeben und ich dachte, krass. Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Gucken die da rein? Dürfen die da überhaupt reingucken? Keine Ahnung. Und dann habe ich mich für diese Kollegin, mit der ich das geschrieben habe, so schlecht gefühlt, dass ich instant eine Panikattacke bekommen habe und war richtig am Hyperventilieren und war so, oh mein Gott, die Arme, und das wäre jetzt total unfair, die dürfen da gar nicht reingucken. Habe sofort Gesetze gegoogelt, ob der Arbeitnehmer irgendwie Arbeitgeber irgendwie ins Handy gucken darf oder wie auch immer, und war schon so richtig, war kurz davor, die Firma einfach anzuzeigen, weil ich halt so dachte, das geht nicht, obwohl die noch gar nichts gemacht hatten. Sowas passiert mir wirklich oft, dass ich irgendwie auch, weiß ich nicht, zum Beispiel, wir haben ja jetzt irgendwie übers so letztes Jahr, wo du mit so DienstleisterInnen schlechte Erfahrungen gemacht hast und sowas, da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich da wirklich tierisch drüber aufgeregt und dachte immer so, ich schreibe jetzt eine schlechte Bewertung, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und so, und habe mich irgendwie total geärgert. Und bei mir selber irgendwie denke ich dann immer so, ja, keine Ahnung. Passt schon so.
Ich würde dir an der Stelle eigentlich so gerne eine Frage stellen, aber ich weiß nicht, ob wir das am Podcast besprechen können. Aber wenn ich jetzt einfach sage, Ereignis X, was uns beiden passiert ist, fühlst du da Ungerechtigkeit?
Verstehen die Leute das, ist die Frage.
Fühlst du Ungerechtigkeit dir gegenüber, mir gegenüber, uns beiden gegenüber? Wie ist das für dich? Weil ich kann mich erinnern, dass ich geschrieben habe, ich bin super wütend. Du gesagt hast, wieso wütend?
Ja. Aber das...
Habe ich gerade schon zu viel gesagt? Ich bin mir gerade voll unsicher, ob wir das hier rausschneiden müssen.
Nein, ich frage mich nur, ob allen klar ist, dass wir über eine Situation reden, die uns gemeinsam passiert ist. Und ich weiß nicht, ob man den Kontext hinkriegt. Genau, und wir haben eine Nachricht bekommen, nicht von einer Followerin oder so, sondern eine geschäftliche Nachricht. Und haben die erstmal, glaube ich, beide so ein bisschen arbeiten lassen und beide so ein bisschen sacken lassen. Mhm. Und dann hast du geschrieben, du bist super wütend. Und ich war so, und das ist das Schlimme, ich habe zwei Seiten, was das angeht, was so Ungerechtigkeit angeht. Entweder ich werde wütend oder ich werde so zynisch und degradiere die andere Person, weil das mein, auch ein Aus, also ist ja auch Gewalt, also letztendlich ist es auch gewalttätig, jemanden in seinem Kopf so sehr zu degradieren, dass man denkt, was willst du denn von mir? Mhm. So war ich in dem Moment. Also das war auch keine richtige Wut. Lustigerweise, als du mir dann dargelegt hast, warum du wütend bist, war ich auch wütend. Aber ich selber war eigentlich eher so ein bisschen so, wir sind eh besser.
Das finde ich interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du die Person so degradierst in deinem Kopf. Ich glaube, ich mache das genau das Gleiche. Ich mache genau das Gegenteil davon. Mhm. Ich mache alle Personen, die mich ungerecht behandeln oder von denen ich denke, dass sie mich ungerecht behandeln, riesengroß, über mir stehend und über mich eine Autorität haben. Mhm. Und je größer die sind und je größer die Autorität ist, in meinem Kopf oder real, desto wütender bin ich. Weil für mich gibt es eigentlich kein schlimmeres Gefühl, als hilflos zu sein, keine Kontrolle zu haben, ausgeliefert zu sein. Das ist halt, also das ist bei mir so ein Triggerpunkt, sage ich jetzt. Darf man Trigger sagen? Keine Ahnung. Ist bei mir ein Wunderpunkt. Mhm. Auch aus meiner Kindheit, sage ich jetzt mal so. Und das löst bei mir eigentlich so eine große Wut aus wie kaum eine andere Sache. Und ich schaffe es nicht wirklich, das korrekte Machtverhältnis auszumachen. Mhm. Ich spreche anderen Leuten immer sehr, sehr viel Macht über mich zu. Das ist also, ob ich der Person selber Geld zahle oder ob sie mir Geld zahle, ob das mein Briefträger ist oder ich jetzt deren Briefträger wäre, ob die mir Kaffee bringen oder ich denen Kaffee bringe. Irgendwie ist die andere Person immer die Autorität über mich. Mhm. Und wenn dann irgendwas passiert, irgendeine Art von Konflikt oder die verwehrt mir was oder was auch immer, bin ich immer der Meinung, die hat Macht über mich, bringt mich in eine Situation, in die ich nicht möchte. Ich kann aus der Situation nicht alleine raus. Ich bin dann wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Mhm. Und das macht mich so wütend. Aber diese Wut wird irgendwie nicht so richtig produktiv. Ich komme aus dieser Wut nicht so richtig doll raus. Mhm. Das ist eigentlich auch das, was ich vorhin beschrieben habe angesichts der Nachrichten. Die Gefühle sind da, die Wut ist überbordend, aber ich liege auf dem Rücken und trete wie wild um mich, ohne dass irgendwas passiert, außer dass ein bisschen Luft von A nach B transportiert wird.
Also ich fühle das voll. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle, die hier zuhören, sich entweder zu dir oder also irgendwo einordnen können, weil beides sind halt krasse Schutzmechanismen, ne? Also sich über eine Person zu stellen, ist ja auch nicht so, dass man sich denkt, ich bin halt eh geiler als alle anderen, sondern das ist halt so ein im Prinzip der narzisstische Schutzmechanismus, der halt sagt, okay, ich fühle mich super ungerecht behandelt. Also muss ich jetzt irgendwas ganz schnell machen, damit ich das schlechte Gefühl nicht aushalten muss. Also degradiere ich die Person. Ich glaube, das hat sowas mit, es erinnert mich sehr stark an diese Fight-or-Flight-Mechanismen, dass ich dann halt im Fight-Modus bin und mir denke, komm noch, du Affe. Oder und du halt im Flight-Modus bist und denkst, ja, okay, du hast mich getreten, deswegen gehe ich jetzt schnell in mein Loch und weine. Also
ja, na, ich bin eine Mischung aus Flight und Freeze.
Ja. Ja, aber ich glaube, dass halt beide Arten nicht produktiv sind. Also ich habe bei mir auch immer das Gefühl, also, ich komme halt schlecht da raus aus dieser Wut dann. Und das beschäftigt mich dann trotzdem total lange. Egal, ob ich. Und das ist nämlich das Doofe da dran, auch an diesem Degradieren. Ich habe das ist wirklich was ich schon immer habe, dass ich Leute, die ich nicht drankomme. Also wo ich auch das Gefühl habe, so, ich habe keine Einflussnahme irgendwie auf dieses Problem. Und ich die dann degradiere und mir denke, du kannst mir ja jetzt gar nichts, aber dann trotzdem den ganzen Tag drüber nachdenke oder trotzdem in diesen Gedankenspiralen bin und mir selber eingestehen muss, dass es mich ja doch treffen kann und dass ja offensichtlich an meinem Schutzmechanismus nicht so viel dran ist, weil also es hilft einfach nicht dabei. Also es ist, macht mir kein besseres Gefühl, so viel kann ich sagen. Mhm. Ja.
Ich finde es so interessant, ich bin ja eine Person, die immer alle Leute beim Wort nimmt und immer denkt, alles, was Leute sagen, ist exakt genau so und immer nicht so richtig zwischen den Zeilen und unter der Oberfläche sieht. Und ich kenne das von dir ja total gut. Also seit ich dich kenne, bist du für mich immer eine Person, die so wirkt, als ob Sachen von dir abperlen, die immer sagt, mir ist das eigentlich nicht so wichtig. Als du zum Beispiel dein Buch geschrieben hast, meintest du, es wäre dir eigentlich auch nicht so wichtig, wie viele Exemplare du da verkaufen würdest. Also ich habe dich immer so erlebt, so super cool irgendwie über den Dingen stehend. Und ich habe super lange gebraucht, um zu checken, beziehungsweise eigentlich musstest du mir dann auch sagen,
ja, das stimmt,
dass das auch eine Strategie von dir ist, die ich halt nie durchschaut habe, weil ich dich einfach immer beim Wort genommen habe und dachte, Lisa ist ja super cool, wie schafft sie das denn eigentlich immer, sich davon so emotional zu distanzieren? Und es stellt sich raus, dass das halt dein Schutzmechanismus ist, das zu sagen, dass du emotional distanziert bist.
Ja. Manchmal funktioniert das sogar, wenn es um mich geht. Aber wenn es halt, wenn andere mit involviert sind, dann funktioniert es halt nicht mehr. Aber ja, das ist halt voll so. Und das ist halt auch, was diesen Gerechtigkeitssinn angeht, total so. Ne? Aber für andere will ich halt, bei anderen, wenn dir Unrecht getan wird, kann ich, ja, okay, ich kann, letztendlich degradieren wir ja auch, oder haben wir am Anfang des Podcasts ja auch gesagt, AmerikanerInnen sind dumm, dass sie Trump gewählt haben, anstatt zu hinterfragen. Also ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das das beste Beispiel ist. Aber oder wenn du jetzt irgendwie Unrecht bekommen hast von einem Dienstleister, einer Dienstleisterin, und ich mich dann darüber mit dir aufrege und sage, ja, Trottel einfach, so, was soll das, ja, wie kann man nur? Das ist ja immer so ein bisschen sich über die anderen stellen, um halt mit dieser Ungerechtigkeit klarzukommen oder so. Aber ich habe halt ganz stark bei dir zum Beispiel das Bedürfnis, dann Leute wirklich anzugehen oder anzuschreiben oder irgendwie, keine Ahnung. Und genauso ist es halt politisch, dass ich dann so, wenn dieses kollektive Unrechtsgefühl da ist, ich halt Bock habe, Steine zu schmeißen, was halt auch in diese Richtung geht. Aber für mich selber würde ich niemals denken, so, weiß ich nicht, ich scheiße jetzt den Nachbarn in den Vorgarten oder so. Also sowas würde ich jetzt dann irgendwie nicht machen, was andere Leute ja voll haben, ne? Dass sie sagen, so, ich fühle mich persönlich angegriffen, also muss ich jetzt, keine Ahnung, meinen Nachbarn anzeigen, weil der mal falsch rumparkt oder so.
Ich habe auch direkt wieder den Gedanken, oh, das ist ja viel besser. Das ist ja viel sympathischer. Ich habe einfach das Gefühl, es ist wesentlich sympathischer, für andere Leute wütend zu sein und zu sagen, ja, ich setze mich ja quasi für andere Leute ein. Ich persönlich bin mir ja nicht so wichtig. Als zu sagen, ja, also wenn mir jemand was antut, dann werde ich zur Furie. Nee. Obwohl man dann, ich weiß, dann muss... Es ist auch gesund, ein Selbsterhaltungstrieb zu sein, es ist mir alles klar. Und trotzdem habe ich das Gefühl, als wirkt es irgendwie, wenn ich sage, den größten Gerechtigkeitssinn habe ich mir selbst gegenüber. Irgendwie klingt es weird für mich.
Nee, weil ich glaube auch manchmal, bei mir ist das so ein, ich habe das Gefühl, manchmal möchte einfach so eine gewisse Grundaggression bei mir raus. Und ich glaube, dass ich das auch von mir selber besser rechtfertigen kann, wenn das halt für andere ist. Weil zum Beispiel, lese ja seit Jahren eigentlich keine Nachrichten. Das heißt, ich hätte mich mit dieser US-Wahl nicht so intensiv beschäftigen müssen, wie ich es getan habe. Ich habe aber das Dopamin aus dieser ein bisschen so sogar Negativspirale, in die ich da gekommen bin, mitgenommen, indem ich geguckt habe, ah, okay, das und das wollen die Republikaner, das und das wollen die Demokraten, das und das wird passieren. Es gibt aber immer auch die andere Seite und die Wahl wird knapp ausgehen. Das war irgendwie schon relativ klar. Das heißt, ich hätte das ja nicht machen müssen. Und jetzt bin ich wieder in dem Modus, wo ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe, super sauer bin und aber irgendwie auch ein bisschen wieder kleine Neurotransmitter daraus ziehe und irgendwie wieder so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Dass ich wieder jetzt sauer sein kann und aggressiv sein kann in gewisser Weise und Leute das verstehen. Also, dass irgendwie so ein Kollektivding irgendwie ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Findest du, oder anders gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, dass du keine Nachrichten liest. Ist bei mir ähnlich. Ich gucke und lese und höre so gut wie keine Nachrichten. Wir haben vor der Folge schon mal gesagt, dass wir darüber nochmal eine ganze Folge machen wollen, weil uns, oder mich und ich glaube auch dich, das Thema auch beschäftigt, dass wir das nicht machen und es vielleicht auch interessant ist, warum wir das nicht machen. Was auch sehr schambehaftet ist, finde ich persönlich.
Voll.
Warum konntest du dich jetzt mit dem US, mit der US-Wahl beschäftigen?
Ich glaube, es ist irgendwie, es sind halt meine Themen, ne? Also irgendwie Themen, über die ich mich, ich will nicht sagen, für die ich mich einsetze, weil das wäre zu hochgegriffen irgendwie, aber Themen, die mir persönlich wichtig sind. Rassismus, Frauenfeindlichkeit. Also diese Sachen spielen da halt eine große Rolle und halt diese Gerechtigkeit und manche wollen das und manche wollen das und so. Mit unseren eigenen Bundestagswahlen setze ich mich auch häufiger mal auseinander, aber da geht es halt auch immer um dieses. Ja, aber gegen die AfD. Also es ist nie so, dass ich mir was über die FDP durchlese oder so, sondern es ist immer dieses, wie verhindern wir rechts oder wie, ne? Also es ist immer im Kontext. Und ich glaube halt manchmal, und das ist ein bisschen, wie du auch gesagt hast, dieses Infotainment, was halt TikTok mir dabei geboten hat, sodass ich dann auch Bock hatte, mehr Hintergrundwissen dazu zu haben. Also ich konnte mich in diese Leute reinversetzen, die mir auf TikTok erzählt haben, wie viel Angst sie vor der US-Wahl haben. Irgendwie, ich konnte Geschichten dazu sehen. Ich konnte irgendwie persönliche Gefühle da irgendwie rübergebracht bekommen. Und dadurch war das irgendwie so ein Sog, der mich eingesaugt hat. Aber genauso ist es bei mir ja mit Wetterkatastrophen, mit Terrorkatastrophen, mit allem, was halt so in diese Richtung passiert. Das saugt mich irgendwie ein, weil das halt irgendwie mit Menschen zu tun hat. Und ich mich da empathisch halt reinversetzt fühle.
Ja.
Ja.
Ich glaube, bei mir ist es so, ich habe erst angefangen, mich wirklich mit der Wahl auseinanderzusetzen, als Kavala beschlossen hat, sich zur Wahl zu stellen.
Ja.
Vorher war das für mich so. Ich glaube, vorher bin ich davon ausgegangen, dass Biden wahrscheinlich gewinnen würde. Nicht, weil er irgendwas noch zu bieten hätte, sondern weil er. Obwohl, nee, ich weiß nicht, ob ich davon ausgegangen bin, dass er gewinnen würde, aber vorher hat es mich nicht so krass in den Bann gezogen, auf jeden Fall. Vorher war es für mich sozusagen nur ein furchtbares Thema. Und als Kamala dann angefangen hat, als sie sich dann zur Wahl hat stellen lassen und für ihn übernommen hat, für Biden, da wurde das dann auf einmal ein eigentlich furchtbares Thema, wo so ein Hoffnungsschimmer reingekommen ist. Und ich glaube, das war für mich ein Grund, warum ich das Thema verfolgen konnte, weil ich kann keine Themen verfolgen, die komplett hoffnungslos und grauenhaft sind und wo ich einfach nur das Gefühl habe, ich gucke mir reines Elend an. Zum Beispiel habe ich so ein bisschen auf TikTok auch am Rande mitbekommen, beziehungsweise ist es ja jetzt auch kein neues Thema oder so, dass die Taliban sind ja in Afghanistan, haben die Macht übernommen schon vor vielen Jahren und es verschärft sich ja immer weiter und weiter und ich kriege am Rande bei TikTok dann teilweise mit, was für neue Gesetze es wieder gibt und wenn ich diese Sachen sehe, dann überkommt mich so eine Hoffnungslosigkeit und so ein schlimmes Gefühl, dass ich teilweise einfach schnell weiter scrollen muss, weil ich es so schlimm finde. Und ich schäme mich dann dafür. Ich fühle mich schlecht, weil ich weiß, dass das Thema so wichtig ist und ja auch nicht irgendwie, es ist ja nicht so, dass es nichts mit mir zu tun hat. Das sind ja keine anderen Frauen, nur weil sie in einem anderen Land leben oder weil sie jetzt nicht in einem Land leben, was mir kulturell näher ist, wie jetzt zum Beispiel die USA. Es ist ja genauso schlimm, aber es ist so hoffnungslos und ich sehe nichts, was irgendwie daran geändert werden könnte, dass ich das gleiche Gefühl habe, wie wenn ich, oh Gott, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen, ich habe das Gefühl, dann könnte jemand irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlen, aber weiß ich nicht, wie wenn ich mir eine Dokumentation über Veganismus oder so angucke. Weißt du, was ich meine? Nicht über Veganismus, über Massentierhaltung. Also wenn ich mir einfach nur was angucke, was durch und durch grauenhaft ist und wo ich das Gefühl habe, ich kann nichts ändern, es wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit nichts ändern, es ist einfach nur schlimm. Es klingt so doof, weil ich klinge auch wie ein privilegiertes Arschloch, wenn ich sage, ich will mir das nicht angucken. Und auf der anderen Seite frage ich mich, was bringt es, wenn ich es mir angucke? Weißt du, was ich meine?
So sehe ich das eigentlich auch. Also ich weiß, dass das bei mir krassen Weltschmerz auslöst,
Ja.
der dann aber auch umschlägt in so eine, also in eine allgemeine Hoffnungslosigkeit, in der ich halt denke, okay, warum soll ich denn jetzt morgen aus dem Bett aufstehen, wenn
Ja.
da und da das und das passiert und da das und eigentlich da kann ich auch nichts gegen machen und eigentlich ist die ganze Welt fucking unfair. Also dann komme ich halt in so eine Lebensunlust. Nicht, weil ich irgendwie suizidal werde oder so, sondern weil ich irgendwie denke, alles hat keinen Sinn, alles ist scheiße und alles, was ich mache, hat eigentlich auch keinen Sinn. Und
Ja.
dann, das
Hast du schon
ist.
mal von dem Begriff Doomscrolling gehört?
Ja. Ja.
Das ist, also ich weiß gar nicht, ob ich Doomscrolling mache, aber ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich so die perfekte Person dafür, weil ich mich wahnsinnig schnell in pessimistischen und hoffnungslosen Gedanken verirren kann. Ich finde das ganz krass, immer wenn ich mit Tobi über irgendwelche Ereignisse rede, dass es seine erste Reaktion ist, das wird schon wieder, das ist nicht so schlimm. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Mhm.
Ich glaube, bei Trump hat er gesagt, die haben Trump 4 Jahre überlebt, die werden die nochmal 4 Jahre überleben. Und ich meine, direkt so, ja, überleben, ne? Die ganzen Schwangeren, die dann da im Krankenhaus sind, die überleben es dann nicht, wenn die, keine Ahnung, irgendwelche Fehlgeburten haben oder so, ne? Ich bin dann direkt so, meine Reaktion ist dann direkt so, auf ihn drauf zu hauen, zu sagen, wie kannst du nur die Grauenhaftigkeit nicht sehen? Aber ich glaube, es ist gar nicht, dass er die Grauenhaftigkeit nicht sehen kann, sondern sein Schutzmechanismus ist zu sagen, es muss Hoffnung geben, es kann nicht so schlimm sein. Ich will nicht dran glauben, dass die ganze Welt untergeht.
Mhm.
Und ich habe mich gestern, also, weil ich mich, ich, das ist eine Sache, über die ich mich oft sehr aufgeregt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, er sieht die ganze Dramatik nicht, vor allem so bei feministischen Themen oder so. Und jetzt frage ich mich seit gestern, ob das nicht vielleicht doch ein besserer Umgang ist. Weil er kann zum Beispiel Nachrichten lesen. Mhm. Er informiert sich über alle Sachen. Er kann das lesen, aber für ihn ist das dann wirklich, er informiert sich und gut ist.
Aber ist das nicht, will ich jetzt zu diesem Thema wieder zurückkommen, ist es nicht auch das Privileg eines weißen Mannes, Nachrichten lesen zu können und zu sagen,
das ist ja auch das, was ich auch immer denke.
Nicht so schlimm, weil mich betrifft es am Ende des Tages nicht. Und das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, das als weiße westliche Frau zu sagen, weil mich betrifft es ja letztendlich auch jetzt erstmal akut nicht, was sowohl in Amerika als auch in Afghanistan, was da passiert. Also aus einer selbstprivilegierten Situation über privilegierte andere Situationen zu reden und dann zu sagen, aber ich kann keine Nachrichten lesen, ist dann halt auch immer so ein bisschen, kommt mir vor wie eine Ausrede.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der mentale Zustand, den man empfindet, wenn man Nachrichten liest, an die eigene soziale Situation gekoppelt ist. Oder an die eigenen Coping-Mechanismen oder an die eigene mentale Gesundheit oder eine Mischung von allem davon.
Hm. Was ich mich halt immer frage, ist dann sowas wie, ich hatte das ja jetzt ganz kürzlich, als dieser Hurricane auf Florida getroffen ist, auch wieder, dass ich so einen krassen Negativ-Hyperfokus, was glaube ich auch so ein bisschen mit Doomscrolling einhergeht, hatte, wo ich mich damit beschäftigen wollte. Das hatte jetzt nicht in erster Linie was mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun, sondern es ist halt eine Wetterkatastrophe. Und solche Ereignisse, und das klingt schlimm, das ist auch immer ein bisschen peinlich für mich, ich habe das Gefühl, das gibt mir immer etwas Aufwind, weil es halt eben, es ist was los, es ist was Aufregendes, es ist was Spannendes irgendwie passiert. Und da ziehe ich teilweise mein Dopamin raus irgendwie. Und aber andere Situationen, wie so politische Situationen oder Nachrichten über keine Ahnung was, das zieht mich dann voll runter. Also das ist dann, es ist so super filigran, wie mein Hirn da aufgebaut ist, ob mich das hoffnungslos macht oder ob mich das irgendwie kämpferisch macht oder ob das irgendwie was mit mir macht, wo ich einfach in Hyperfokus komme oder wo ich so in Anti-Hyperfokus komme, wo ich denke, okay, alles ist sinnlos und ich habe keinen Bock mehr. Also, und ich glaube, dass bevor es halt so TikTok und Instagram und sowas halt wirklich in meinem Leben gab, habe ich ja auch keine Zeitungen gelesen oder sowas, weil das halt auch alles immer so bläh war und halt immer so hoffnungslose Scheiße irgendwie. Und mit dem Internet kann ich jetzt relativ gezielt konsumieren, was ich möchte. Das ging halt früher nicht. Da musste man Tagesschau gucken und Zeitung lesen. Und jetzt kann man sich relativ genau aussuchen, was man konsumieren möchte und kann halt genau das richtige Level an Informationen irgendwie mitnehmen.
Ja, irgendwie so der ganze Begriff von Nachrichten hat sich schon fast erweitert, ne? Was früher als Nachricht galt, war irgendwie streng politisches Ereignis, Naturkatastrophe, eine Person mit sehr viel Reichweite hat irgendwas gemacht. Es war ein sehr enger Korridor davon, was als Nachrichten galt. Und heutzutage ist ja viel, viel mehr eine Nachricht. Also so allein schon Promi-News oder so. So die Frage ist, gilt das eigentlich als Nachricht oder nicht? So, das ist, ich finde, da sind die Grenzen so fließend, als was Themen, was ist jetzt Nachricht und was irgendwie Gossip oder was ich meine? Also so Themen, die die Öffentlichkeit interessieren, verschwimmen so ein bisschen miteinander, weil es halt auch verschiedene Nischen und Bubbles und Social-Media-Plattformen gibt und es nicht mehr so dieses, alle kriegen die gleiche Information zur gleichen Uhrzeit.
Ja, also wir müssen dazu unbedingt eine eigene Folge machen, weil mir fallen dazu gerade tausende Sachen ein, die ich jetzt nicht alle in diese Folge quetschen will. Aber es ist natürlich irgendwie so, dass man konnte sich früher einfach nicht unbegrenzt vollballern mit einem Thema. Das ging nicht. Ich glaube, das nächste, was da dran kam für mich, was so ein richtig einschneidender Moment war, war diese 9-11-Berichterstattung, weil da lief auf jedem Sender den ganzen Tag Berichterstattung und keine Ahnung, wie alt war ich da? 9? Mhm. Ja. Und es lief den ganzen Tag was und es wurden Leute interviewt. Also es hatte auch mit echten Leuten zu tun und nicht nur einfach, wo jemand vorliest, es gab dies und das in dem und dem Land, sondern halt wirklich die echte Geschichten von echten Leuten. Und das hat mich damals schon krass fasziniert. Mhm. Und heute kann ich das immer haben. Wenn ich einen Film gucke und sehe eine Schauspielerin, dann kann ich zeitgleich googeln, ob die verheiratet ist. So, also das...
Ja.
Wie hätte ich das vor dem Internet rausfinden sollen? Dann muss ich halt warten, bis mir irgendwann diese Information mal zugeworfen wird. Aber also ich kann gucken, ob die Kinder hat, ob die einen Hund hat, ob ich die in einem anderen Film schon mal gesehen habe. Also alles, die ganze Information ist ja da, immer.
Ja, und auch ein bisschen anknüpfend daran, welche Relevanz Themen haben, wird ja auch von den Konsumierenden viel mehr bestimmt. Klar, natürlich war es bei den Zeitungen früher auch so, es wurde natürlich auch das geschrieben, was die meisten Leute interessiert. Aber jetzt ist es ja doch viel mehr so, dass die Konsumierenden darüber bestimmen, was als relevant gilt und was mehr gezeigt wird und was der Algorithmus mehr anzeigt und so weiter. Und man hat natürlich auch viel mehr hinter den Kulissen Sachen. Also keine Ahnung, man kann sich bei, man liest dann in den klassischen Medien was zu einem Hurricane und dann kann man sich bei TikTok ein Originalvideo von einer Person angucken, die das einfach filmt, wie auch immer das funktioniert hat, habe ich auch nicht so ganz gecheckt, was auch irgendwie sehr makaber alles ist.
Voll.
Und schlimm irgendwie, aber auch aufregend, wie natürlich, wie du sagst, weil man live dabei ist und gleichzeitig sicher zu Hause in der eigenen Wohnung sitzt. Also Nachrichten haben auch irgendwie eine ganz andere Qualität bekommen.
Ja, total. Also und vor allem, man, wie du schon sagtest, man ist halt in Bubbles unterwegs. Ne? Also es kann sein, dass ich mit diesem super spezifischen Wissen über diese USA-Wahl, das ist total spannend, weil du das auch erlebst, also weil du ja auch da total drin bist. Das heißt, bei dir brauche ich jetzt nicht irgendwas erklären oder so. Aber wenn ich nachher mit meiner Schwester telefoniere, kann das sein, dass die mir sagt, ach, da wurde gewählt. Ja. Also es ist irgendwie was, was jetzt gar nicht so, wo einfach gar nicht mehr jeder auf demselben Stand ist, was überhaupt gerade weltpolitisch
oder so passiert. Ja, und wo auch gar nicht so klar ist, was hat eigentlich die größte Relevanz? Zum Beispiel vor ein paar Monaten dachte ich, alle Welt spricht darüber, dass ein paar Milliardäre in so ein kleines U-Boot gegangen sind. Und die Titanic auskundschaften wollten. Und ich dachte, also laut TikTok war das Thema der Stunde. Aber ich weiß gar nicht, wie relevant das überhaupt war. Und ich frage mich auch, gibt es objektiv überhaupt noch sowas wie, das ist relevanter als da? Also ja, gibt es irgendwie schon, klar, wenn Scholz gestern eine Rede hält und das mit Linda, das ist natürlich schon relevant, dass es Neuwahlen gibt. Aber trotzdem ist es irgendwie teilweise gar nicht mehr so einfach zu entscheiden, worüber sollte man eigentlich informiert sein? Was ist eigentlich so Common Sense?
Ich habe mich halt gestern auch gefragt, ob ich das überhaupt mitgekriegt hätte mit den Neuwahlen, also dass es Neuwahlen gibt, wenn das niemand auf Social Media gepostet hätte.
Ja, ist so.
Ich glaube manchmal, dass ich in so einem Loch lebe irgendwie.
Weißt du, das ist auch manchmal so so ein klassischen Medien, die ich dann auf Instagram sehe, wird dann ja auch manchmal sowas gesagt wie, so und so viele Menschen der jungen Leute lesen gar keine Nachrichten mehr, informieren sich nur noch durch Social Media über die neuesten Ereignisse und das wird dann auch immer als was sehr Schlimmes dargestellt, so im Sinne von Bubbles und von eingefärbten Informationen und Fake News und wie kann man das nur ändern und so. Und ich denke mir so, ja, it's me. ich informiere mich über politische Ereignisse bei Social Media und ja, gut, erfahre davon erst durch Social Media.
Schlimmer wäre es halt, wenn du die Bild-Zeitung kaufen würdest. Da hättest du dann das eingefärbte News.
Ja, und das stimmt. Das ist, ja, da hast du auch recht. Ne? Klassische Medien sind ja nicht alle seriöse Blätter, wo alle Informationen korrekt sind.
Tun in klassischen aber alle Medien, so.
Es tun alle so, aber unter Zeitungsartikeln stehen ja nicht mal Quellenangaben. Mhm. Was ich schon richtig krass finde. Also da kenne ich Posts auf Social Media, die besser recherchiert sind.
Ich wurde letztens mit meinem vollen Namen von der FAZ zitiert. Mhm. Und ich wurde nicht mal gefragt. Und das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass mir jemand was geschickt hat. So, hey, guck mal, du bist hier in diesem Artikel drin. Und ich so, what the fuck.
Und das dürfen die.
Ich wusste das auch nicht. Und wo ich dann so dachte, das dürfen die. Es ist wirklich so, ja. dieses Gefühl von...
Was wurde da zitiert von dir?
Ich glaube, einer der ersten Sätze aus meinem Buch. Also irgendwas mit... weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, ist ein Satz. Und es wurde halt über mich geschrieben, dass ich ADHS habe, mit meinem vollen Vor- und Nachnamen. Und Krankheit wurde benutzt, obwohl ich irgendwie mich auf Seite 4 von meinem Buch davon diesen Begriffen halt distanziere und so. Also,
oh, das finde ich frech.
Ich fand es irgendwie auch ein bisschen frech. Also no shade an die FAZ.
Ein bisschen schon. Wenn man aus deinem Buch zitiert und dein Buch offensichtlich nicht gelesen hat, finde ich es schon ein bisschen peinlich.
Ja, aber dafür haben sie geschrieben, dass es ein Buch gibt. Also ist dann auch wieder Werbung.
Kostenlose Werbung ist auch wieder was Schönes. Trotzdem...
Ja. Aber wie gesagt, über dieses Medienthema müssen wir auf jeden Fall eine ganze Folge. Weil ich merke schon wieder, dass wir beide voll Bock haben, das jetzt noch so stundenlang
auszuspielen. Ich dachte auch eigentlich, dass wir die ganze Zeit über die Wahlergebnisse reden. Das war so ein bisschen der Plan eigentlich von uns. Aber jetzt haben wir gar nicht so viel darüber gesprochen, wie ich dachte.
Ja, ich wollte eigentlich nur meine Gefühle loswerden, dass ich mich links radikalisieren will und dass ich sehr wütend bin. Eigentlich war das mein Haupt. Ziel für heute, für diese Podcast-Folge. Ja, damit alle wissen, dass ich sehr wütend bin. Das ist wichtig. Ja,
dass wir unsere Gefühle verarbeiten können von einer Wahl, die uns eigentlich nicht betrifft. Nein, das stimmt auch nicht.
Ja.
Ich finde nicht, dass man sagen kann, eine Wahl in einem anderen Land betrifft einen nicht, wenn Frauenrechte so massiv eingeschränkt werden. Das stimmt einfach nicht. Das
genau, kann man nicht. Also man kann das nie von sich irgendwie loslösen, finde ich. Aber man muss das, glaube ich, einordnen. Und einordnen schaffe ich halt in dem Moment einfach nicht. Also ich fühle mich, als würde ich in den USA leben und als müsste ich jetzt das Land verlassen.
Ja,
als wäre ich eine queere Person in den USA oder so.
Ja.
Was ich nicht bin. Aber es ist irgendwie, es ist halt schwierig, diese Einordnung da zu machen. Ich habe noch eine kurze Frage, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar Thema Ungerechtigkeit und Rachegefühle. Ich habe halt super krasse...
Ja.
Ich habe halt super krass das Gefühl, dass halt auch jeder, ist mir gerade eingefallen, als ich gesagt habe, jeder muss wissen, dass ich sauer bin. Ich kann dann auch nicht stillschweigend sauer sein, sondern ich will, dass Leute das aufs Butterbrot von mir geschmiert bekommen und sich schämen, verdammt nochmal.
Ja.
Also das ist mir auch persönlich immer ein sehr großes Anliegen. Aber andererseits bin ich ein People-Pleaser. Also es ist so ein bisschen zweigeteilt.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jemals in meinem ganzen Leben aktiv mal einer Person gerecht habe, außer dass ich jetzt in meiner Beziehung manchmal eine Bemerkung mache, die vielleicht ein bisschen aus Rachegedanken passiert. Aber ich meine, jetzt wirklich so im Sinne von Rache serviert man am besten kalt oder so. oder in irgendwelchen ehemaligen Arbeitgebern oder irgendwelchen beschissenen Dienstleistern oder wem auch immer. Ich glaube nicht, dass ich mich aktiv schon mal gerecht habe, aber meine Rachegefühle sind sehr, sehr doll vorhanden, definitiv. Dass ich mir auch gerne mal Szenarien vorstelle.
Ja, und das Ding ist, wenn das bei mir halt dann abgekühlt ist, dann vergesse ich das auch einfach. In dem Moment, wo ich mich rächen könnte vielleicht, also ne, wenn man dann so denkt, der Arbeitskollege hat über mich gelästert, also erzähle ich jetzt dem Chef irgendwas oder so. In dem Moment, wo ich es könnte, ist es dann schon so weit abgekühlt, dass ich denke, nee, macht jetzt... Also ist irgendwie weg,
hat
keine Relevanz.
Das fühle ich auch.
Aber
ich
in auch dem Moment weird. Bin ich so...
Ich wäre auch nie so abgeklärt, dass ich dann, keine Ahnung, 3 Monate mit der Person normal umgehe und mich dann räche. Es gibt so eine Folge bei Desperate Housewives, also nicht eine Folge, es geht mehrere Folgen lang, fast eine ganze Staffel lang. Hast du Desperate Housewives gesehen?
Nein. Das ist so der Running Gag.
Man kann nie Serienreferenzen mit dir machen. Auf jeden Fall Bree's Sohn Andrew ist da sehr, sehr sauer auf sie und verspricht ihr, dass er sich rächen wird. Und danach wirkt es aber so ein bisschen vergessen und er ist ganz normal zu ihr, auch eigentlich nett und keine Ahnung, 5 Monate später oder so tut er ihr eine unfassbar schlimme Sache an. Er schläft irgendwie mit ihrem Alkoholsponsor, der nicht nur sexsüchtig ist, sondern in den sie auch verliebt war. Also grauenhafte Aktionen. Mhm. Und er so, ich hab's dir doch gesagt, dass ich mich rächen werde. Und ich denk so, Alter, dieses Durchhaltevermögen. Und auch dieses mit einer Person ganz normal umgehen und die ganze Zeit zu wissen, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich.
Aber so sind doch auch ganz viele, so Thriller und so aufgebaut, dass man irgendwie, man will wissen, wer ist der Täter und so und der Ermittler, der sucht die ganze Zeit und so und hinterher ist es so ein eingeschleuster Arbeitskollege oder so, der dann so, ja, ich weiß die ganze Zeit, weil du hast vor 8 Jahren warst du an einem Autounfall beteiligt, bei dem meine Familie gestorben ist und du denkst dir nur so,
stimmt.
Bro, what? Stimmt. Also so wäre ich nicht. Also es kann euch so mit uns auch nicht passieren, falls ihr uns mal Unrecht angetan habt. Das vergessen wir schnell wieder. Ja.
Also entweder kommt die Wut sofort oder ihr habt müsst Glück. Keine Angst haben, dass nochmal was kommt. Gut.
Ja, gut.
Cool.
Ich fühle mich auch
nicht immer, wenn ich fertig bin. Cool.
Ja. Manchmal sagst du auch schön.
Schön. Das habe ich bei der Lesung gesagt. Was mir auch einfällt, das lese ich ganz oft in unseren Nachrichten und ich finde es jedes Mal so witzig, wenn jemand How dare you sagt. Mhm. Das glaube ich auch öfter oder ich das öfter in der Folge sage und mir das gar nicht aufgefallen ist und das aber schon einige Leute zitiert haben und ich jedes Mal sehr doll lachen musste.
Ich finde es generell witzig, wenn man uns darauf hinweist, was wir immer machen oder immer sagen, weil uns das ja auch selber gar nicht mehr auffällt. Deswegen, ich fühle mich jetzt aber so ein bisschen besser tatsächlich, weil ich gestern hier nur, ich konnte mich gestern mit Instagram austauschen über die US-Wahl, aber wir haben gestern zum Beispiel nicht miteinander irgendwie darüber kommuniziert, zumindest nicht, nicht tiefer gehen.
Du hast nur kurz gesagt, Folge der nächsten, Thema der nächsten Folge steht, oder?
Und ja, das habe ich auf deine Story geantwortet. Aber ich fühl mich immer dann ein bisschen besser. Also ich glaube auch, dass das eigentlich die Lösung dieses Problems sein könnte, dieses Gerechtigkeitsproblems, dass man, also mir hilft es eigentlich schon immer, dann auch darüber zu sprechen und das so ein bisschen einzuordnen und auch zu sehen, dass andere Leute das auch ungerecht finden und so. Also ist es ja vielleicht gar nicht so weird, dass ich das jetzt wahnsinnig als ungerecht empfinde, wenn du das halt auch hast. Deswegen.
Es ist lustig, ne? Irgendwie läuft eigentlich immer alles aufs selbe hinaus. Man möchte sich nicht alleine fühlen und das mit anderen Leuten teilen.
Ja, voll. Ja, und wenn ihr euch noch ein bisschen weniger alleine fühlen wollt, ich mache jetzt mal den Übergang des Todes, könnt ihr euch noch weitere Folgen von uns anhören. Nicht nur gibt es über ein Jahr Content von uns auf diesem Podcast-Kanal, also ihr könnt auch runterscrollen und ich glaube, da werdet ihr sehr lange nicht fertig mit, wenn ihr euch alle Folgen anhört. Wir empfehlen es euch aber sehr. Könnt ihr euch auch noch Zusatzfolgen anhören und zwar bei Steady. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und da könnt ihr einfach mal draufklicken und da seht ihr, dass wir ein paar Folgen hochgeladen haben, wo wir über so ein bisschen, ich sag mal, privatere Themen sprechen. Also zum Beispiel, ob wir mal Kinder haben möchten, wie wir als Teenager drauf waren, wie wir als Kinder drauf waren, wie wir so gedatet haben, bevor wir unsere jetzigen Partner kennengelernt haben, wie es ist, Influencerin zu sein, wie wir so mit unseren Finanzen umgehen und also so ganz, ganz viele Sachen könnt ihr einfach draufklicken und dann seht ihr ja schon, ob da Themen bei sind, die euch ansprechen und da reden wir so ein bisschen, ich sag mal, ungezwungener miteinander, weil wir wissen, die Leute, die bei Steady sind, die wollen uns nichts Böses, denn es ist ein Abo-Modell, das heißt, ihr könnt uns mit 4 oder 6 Euro monatlich unterstützen und diesen Podcast damit finanzieren. Oder uns helfen, dass wir den finanzieren können, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ist auch alles in den Shownotes. Da findet ihr die Links zu Steady. Da findet ihr aber auch unsere Profile. Lisas ist bei Instagram und TikTok @thearnormalbrain. Ich auch auf Insta und TikTok @charlottchen mit Doppel-A. Wir haben auf Instagram auch einen Podcast-Account. Das ist neurodivergenz.podcast. Und da findet ihr außerdem auch die Links zu unseren Büchern. Lisas Buch heißt Hirngespinste und mein Buch heißt Nicht falsch, nur neurodivergent. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr die vielleicht kauft und uns auch damit unterstützt und unsere Arbeit supportet. Anderes Wort nur auf Englisch. Und lustig, du hast gerade gesagt, über ein Jahr Content. Es sind bald 2 Jahre, ne? Im Januar haben wir unser Zweijähriges.
Krass.
Krass, oder?
Ja, ich war jetzt schon bei einem Jahr schon richtig krass, aber zwei Jahre ist natürlich noch ein bisschen krasser.
Am 13. Januar.
Okay.
Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß, dass wir am Freitag, den 13., unsere erste Folge hochgeladen haben.
Muss ich dir ein Geburtstagsgeschenk kaufen? Dann sag mir frühzeitig Bescheid.
Okay, mache ich.
Okay. Zu jeder Folge gibt es auf unserem Instagram-Account auch einen Post. Und wenn ihr euch zu dem Thema austauschen wollt oder wenn ihr generelle Fragen habt oder sowas, am besten kommunizieren wir immer alle miteinander, indem ihr diese Post kommentiert. Ihr könnt uns auch immer Nachrichten schreiben, ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, ihr findet das alles in den Shownotes. Es ist nur manchmal so, dass wir im stressigen Alltag immer mit den Nachrichten nicht so ganz hinterherkommen und es dann auch manchmal ein paar Wöchelchen dauern kann, bis ihr dann eine Antwort bekommt. Aber in den Kommentaren tummeln sich so, so viele Leute. Und wenn es dann irgendwie sowas ist wie, wo kann ich mich diagnostizieren lassen oder woran habt ihr gemerkt, dass ihr ADHS oder Autismus habt oder sowas, das sind so die Fragen, die wir bekommen.
Da kann die Community auch echt gut weiterhelfen. Das müssen gar nicht unbedingt wir beantworten. Wir haben so viele schlaue Leute in unserer Hörerschaft und die helfen da, glaube ich, auch sehr gerne.
Genau, und das ist irgendwie auch immer ganz cool, weil dann lernt man halt auch direkt irgendwie Leute kennen, mit denen man vielleicht dann auch connecten kann. Deswegen am besten empfehlen wir euch, dass ihr da dann kommentiert und auch gerne, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt keine Frage oder so, aber dann guckt doch mal in die Kommentare rein. Vielleicht ist da ja irgendwie jemand, der gerade irgendwie Hilfe braucht oder der gerade zu dem Thema sich auch mal auskotzen muss und ein offenes Ohr braucht. Genau, ja. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify gebt, wenn ihr uns einen Liebesbrief bei Apple Podcast schreibt und wenn ihr unsere Folgen hört. We love you.
Und uns lieb habt.
Boah, beide haben was mit Liebe gesagt.
Bis Danny. Tschüss.